Es ist echt spannend. Der Salomo hat ja dieses wunderbare Gebet gebetet und Gott hat es berührt und hat gesagt, weil du nicht um dies und das und jenes, sondern um Weisheit und um eben dieses Herz auch gebetet hast, deshalb will ich dich erhören. Aber leider ist Salomo in seinem eigenen Leben dann doch in eine Richtung gegangen am Ende, wo er geteilt war und wo er den Götzen Raum gegeben hat in der Nation und in seinem Leben. Und das ist natürlich ein Drama. Und mich hat es so, immer wenn ich diese Geschichten las von den Königen, die dann gut angefangen hatten und dann doch am Ende, auch Hiskia ist ja so, ist ja auch so eine Geschichte, das war der alte Bund, die guten Gebote Gottes. Jeder wusste, da muss er eigentlich sich dran halten. Das ist, wäre uns zum Segen. Und alle sind gefallen. Auch die, die am Ende noch die Gnade ergriffen haben, haben diese Brüche in ihrem Leben gehabt. Ja, wir sind in einem neuen Bund. Und da soll es heute drum gehen, eigentlich um Beziehungen. Das ist so mein Thema heute. Und wenn wir in der Bibel lesen, da geht es eigentlich nur um Beziehung. Beziehung zwischen Gott und dem Menschen und auch natürlich um Beziehung zwischen den Menschen. Und also die Bibel ist eigentlich auch so ein Beziehungsratgeber. Und auch ein Zeuge von Beziehungen. Das ist sehr spannend. Es geht gar nicht so sehr um, dass es uns gut geht oder um Besitz oder Kleidung, um Nahrung. Jesus bringt es so auf den Punkt, dass er sagt, trachtet doch zuerst nach Gottes Reich. Nach seiner Gerechtigkeit. Und das andere wird euch zufallen. Der Segen wird fließen, wird kommen. Macht euch keine Sorgen. Aber das Thema Beziehung ist eben ein ganz weites Feld und erfordert eigentlich die meiste Aufmerksamkeit von uns. Unser Lebensunterhalt soll nicht da diese erste Stelle haben und unsere Sorge sein, sondern wie stehen wir in Beziehung? Wir sind so geschaffen, wir sind Beziehungswesen. Und unter uns Christen, muss man sagen, sollte es keine Einzelgänger geben. Das passt nicht. Ich würde gerne direkt in dieses Thema einsteigen, Beziehungen. Und wir haben heute auch schon eben, Victoria hat es schon angesprochen mit dem Kreuz. Da schreibt Paulus zum Beispiel an die Korinther in 2. Korinther 5, 14 und 15. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist, und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. Also kein Ego-Trip mehr, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Er hat alle zu sich gezogen am Kreuz. Jeden. Und der das für sich in Anspruch nimmt als stellvertretendes Opfer und Befreiung von diesem alten Menschen, der da oben hängt, der ist gerettet. Der ist gerettet. Und in dem Moment, wo ich das für mich, diese Identifikation stattfindet, wo ich mich da oben hängen sehe, wo ich weiß, mein altes Leben hängt da und ich habe keine Verpflichtung mehr, in diesen alten Gleisen zu bleiben, zu leben, dann kann ich aufstehen mit der Auferstehung Jesu und kann in einem neuen Leben wandeln. Hab ganz neue Voraussetzungen, die er geschaffen hat. Wir haben dann nicht mehr die Interessen des alten Menschen. Dieses Inwendige, mein Zugetansein, dieses geteilte Herz ist vorbei und ich habe ein ungeteiltes Herz, weil ich weiß, ich bin eins mit ihm und da ist mein Herz. Und er hat einen Weg gegeben, den ich gehen kann, der nicht zu schwierig ist. Dann heißt es weiter in Vers 16, daher, also wegen dieser Voraussetzung, kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Also was bedeutet denn nach dem Fleisch kennen? Es ist die Neues Leben-Übersetzung, die schreibt hier, das finde ich ganz gut ausgedrückt, deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt, sagt Paulus. Und dann heißt es in Vers 17 weiter, daher, also wieder so eine Folge davon, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich glaube, man darf diese Tatsache, die Paulus hier ja so deutlich auf den Punkt bringen, das ist ja ein unglaublich viel zitierter Vers, weil er so radikal ist. Das darf diese Wichtigkeit, die darf man nicht unterschätzen. Das ist der Anfangspunkt. Also das ist das, was da am Kreuz geschehen ist. Und das ist, da kann man nicht stehen bleiben. Dann fängt was an, was Neues. Das ist so die Tür wird geöffnet für ein Leben, was vorher nicht möglich war. Seltsam ist, dass wir immer wieder zurückfallen in so alte Sichtweisen. Wir gehen manchmal miteinander um, oft sogar, als wären wir einfach nur Menschen mit menschlichen Mechanismen. Und dann sehen wir uns so mit dem Blick wie früher, altes Leben. Dann spielt auf einmal, um es mal praktisch zu nennen, spielt das Alter, die Herkunft, der Bildungsstand eine Rolle. Dann spielt eine Rolle, ob der andere ähnliche Interessen und Hobbys vielleicht hat wie ich, Vorlieben. Dann spielt vielleicht auch eine Rolle, was für Verletzungen ich mitbringe in eine Beziehung aus meiner Vergangenheit. Und vielleicht hat er andere Ähnlichkeiten mit Menschen, die mich schon mal getriggert haben. Vertrauensverlust spielt eine Rolle. Persönliche Sympathie einfach, ja, da stimmt die Chemie, sagt man dann. Ängste, ich kann ja wieder enttäuscht werden. Und das schränkt uns ein in unserer Fähigkeit und unserer Bereitschaft vor allen Dingen, mich auf andere einzulassen. Ihnen Raum zu geben in meinem Leben. Unbewusst kann es dazu führen, dass ich Menschen ausgrenze. Ja, von meiner Gesinnung her will ich das nicht. Aber weil da diese alten Dinge sind und auch mich erinnert einfach auch vieles an früher, kann ich da festhängen. Es sollte in der Gemeinde nicht so sein, auf keinen Fall. Gottes Wort sagt uns, dass das alles, und das haben wir eben gelesen, der Vergangenheit angehört. Dieses nach dem Fleisch kennen, dieses auf das Natürliche schauen, diese Auswahl, den mag ich und den mag ich nicht. Das ist alles vom Alten. Das passt nicht in unser Leben. Das steht übrigens interessanterweise nicht, dass wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch kennen sollen, sondern da steht, wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch. Das ist eine Tatsache. Es ist eine Feststellung. Weil der neue Mensch, und da geht Paulus von aus, der neue Mensch, der begegnet anderen mit Liebe und Hingabe, und zwar mit so einer Liebe und Hingabe und Offenheit, wie sie Christus für jeden von uns hat. Und das ist dann auch der Grund, wir lesen dann auch noch weiter in 2. Korinther 5, warum wir so einen ganz besonderen Dienst haben, aneinander, aber auch überhaupt in der Welt, so wie wir hier leben. Lesen wir mal 18 und 19. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Vers 19, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Da steht Vers 18, dass Gott uns mit sich selbst versöhnt hat, also nichts mehr zwischen Gott und uns steht. Und Vers 19, die Welt mit sich selbst versöhnt hat, also jedem freien Zutritt ins Reich Gottes gewährt, der das möchte. Und dann steht da noch, dass Gott uns das Wort von der Versöhnung in uns hineingelegt hat. Was bedeutet das denn jetzt? In uns das Wort der Versöhnung hineingelegt. Also das Wort der Versöhnung, das wohnt in uns. Gott hat es in uns hineingelegt. Das heißt, wir können es aussprechen. Wir können es tun und sagen und davon reden. Das Wort der Versöhnung ist in uns. Es ist ein Auftrag. Und es wird konkret, sagt Paulus es dann nochmal ganz konkret in Vers 20, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dieser Dienst der Versöhnung, der ist ein Dienst, den hat jeder von uns bekommen. Es ist nicht bestimmte besondere Leute unter uns, die diesen Dienst jetzt haben und andere haben andere Dienste, sondern den Dienst der Versöhnung, den haben wir grundsätzlich erstmal alle in unser Leben hineingelegt bekommen. Paulus spricht hier ganz allgemein und hat es auch begründet eben mit diesem Boden, der gelegt wurde am Kreuz. Wir sind in Christus hineingekommen, in dem Moment, wo wir an ihn glauben, wo wir ihn angenommen haben als Retter, haben wir diesen Dienst der Versöhnung. Also es gibt einen Ausblick. Es gibt nicht nur diese Tatsache, wir sind jetzt von Schuld freigesprochen, wir sind gerettet, sondern wir haben diesen Ausblick eines Dienstes, eines Friedensstifters, den er aus uns gemacht hat. Wir haben quasi in dem Moment, wo wir uns mit Gott versöhnen ließen, haben wir diese Position bekommen. Und zwar zu seinen Bedingungen, weil wir standen ja in seiner Schuld und nicht umgekehrt. Seine Bedingungen. Wir wurden Menschen des Friedens, wohlwissend, dass wir jetzt mit dem lebendigen Gott in einer friedlichen Beziehung sein dürfen, in einer versöhnten Beziehung. Gott ist grundsätzlich für uns. Wer könnte denn da gegen uns sein? Wir können auch deshalb einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Wir müssen niemanden mehr ausschließen. Wir dürfen einander annehmen. Wir haben diese Freiheit, ohne Angst vor Verlust. Der Allmächtige selbst ist mein Schutz. Vor drei Jahren ist mir aufgefallen, dass ich schon mal über den Dienst der Versöhnung sehr viel nachgedacht habe und auch von hier vorne was gesagt hatte. Aber da war der Schwerpunkt mehr auf Fürbitte und in den Riss treten und eben diese Aufgabe, zwischen Gott und den Menschen zu stehen, mit denen man beiden dann auch Frieden haben muss, mit Menschen und mit Gott, wenn man diesen Dienst der Versöhnung hat. Aber heute soll der Schwerpunkt mehr auf innerhalb der Beziehungen sein. Auch da haben wir einen Dienst der Versöhnung. Und was mir da auch sehr präsent war, war diese Aussage, als ich mir das jetzt hier aufschrieb, wir kämpfen ja nicht mit Fleisch und Blut. Das heißt, Konflikte werden nicht mit Fleisch und Blut ausgetragen, sondern da sind geistige Mächte. Und das ist unser Kampf, denen zu widerstehen. Das zu sehen, das zu entdecken und wahrzunehmen. Wir leben in einer Welt, in der die unsichtbare Welt die Fäden in der Hand hat. Der Teufel ist ein Lügner und er täuscht. Und das ist das, darum geht es, dass wir das entlarven, dass wir wissen, was die Wahrheit ist, dass wir das Fundament haben, dass wir darauf stehen und dann haben wir die richtige Position, um überhaupt Dinge, wir haben es heute schon gehört, aufdecken zu können. Dieses Brett umzudrehen und die Schnecken da drauf zu sehen, ich kenne das Problem auch. Meine gesicherte Position in Christus ist die beste Voraussetzung, um gegen diese Dinge der Finsternis aufstehen zu können, um das angehen zu können, um widerstehen zu können. Meine gesicherte Position in Christus, die bringt mich auch dahin, nicht mehr zu sorgen, dass ich gut wegkomme. Ich habe da nicht mehr die Angst, zu kurz zu kommen, gerade in Beziehungen, ja. Sondern ich kann aufatmen und weiß, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist meine Basis. Egal wie Menschen um mich rum denken und handeln, ich kann mich darauf verlassen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und da kann ich drin ruhen. Das ist unsere Stärke, wenn wir da drin ruhen. Und dann können wir Botschafter an Christi Stadt sein. Dann sind wir verankert und haben diese Verankerung, aus der uns nichts reißen kann. Dann können wir in Beziehungen gehen ohne Angst und können den anderen annehmen, wie Christus ihn angenommen hat, ohne Angst, dass ich übervorteilt werde oder dass ich belogen werde oder das was auch immer. Dann muss ich nicht mehr fürchten, dass ich zu kurz komme. Also da sollte uns dann eigentlich dann auch nichts mehr im Weg stehen, aufeinander zuzugehen, einander Wertschätzung entgegenzubringen, unvoreingenommen zu sein, keine Vorurteile, Vertrauen zu investieren. Man sagt ja in der Kindererziehung, so vom pädagogischen her, auf einen Tadel sollten mindestens 5 Lob folgen. Dann kann sich das Kind gesund entwickeln. Und es geht uns eigentlich allen so. Jeder von uns weiß, wie gut es tut, wenn die guten Dinge in deinem Leben wahrgenommen werden, wenn die erwähnt werden, wenn die ausgesprochen werden, wenn man dir Komplimente macht, die ehrlich gemeint sind. Das tut gut. Das hilft uns auch, uns als neue Menschen wahrzunehmen, uns selbst, wenn der andere den neuen Menschen in mir wahrnimmt. Das tut einfach gut. Und das ist etwas, was wir untereinander praktizieren können. Im Brief an die Philipper, da lesen wir, wie das so praktisch sein kann. Da gibt es 2 Stellen, das eine in Kapitel 2, 1-5, die lese ich mal gerne vor. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Das ist doch mal was. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und da wir mit ihm zusammengetan wurden am Kreuz, in der Auferstehung, deshalb können wir diese Gesinnung tatsächlich in uns finden. Dann Kapitel 4, Verse 5-8. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder oder Geschwister, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das ist also eine direkte Aufforderung und Beschreibung davon, wie ein versöhnter Mensch leben kann, der diesen Dienst der Versöhnung hat. Das ist eigentlich Dienst der Versöhnung, wie es hier beschrieben wird. In welchem Umfeld praktizieren wir das? Also ganz einfach, überall da, wo wir mit Menschen in Beziehung treten, wo wir mit Menschen zusammenkommen. Natürlich findet diese, also ich nenne es mal Kultur der Versöhnung, als allererstes in der Gemeinde statt. Damit möchte sich Gott als erstes offenbaren. Ich erinnere mich, vor 7 Jahren kam mal ein Gastsprecher und war ganz angetan davon, weil wir uns hier so viel umarmen beim Begrüßen und Verabschieden. Dann kam ein Jahr später die Corona-Zeit und dann war uns das verboten. Das hat mir gezeigt, okay, es muss auch andere Wege geben, wenn man sich nicht direkt umarmen kann, weil so eine Situation jetzt ist mit Infekten und was auch immer. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Wertschätzung zu demonstrieren und auszuleben. Und ja, es braucht Kreativität. Wir fanden dann auch Wege. Aber ich glaube, wir dürfen da noch kreativer werden. Das ist ja auch was, was Gott in uns reingelegt hat. Das macht uns zu Menschen nach dem Bilde Gottes. Kreativ heißt schöpferisch. Das heißt, wir können Wege finden und erfinden, wie wir anderen Wertschätzung und diese Versöhnung entgegenbringen können. Das ist eine konkrete Berufung. Also wir verkünden ja sogar mit Friedfertigkeit, mit Versöhnungsbereitschaft, mit Gelindigkeit, mit Geduld. Da verkünden wir ja das Wesen Gottes, er in uns. Also Mission, wie gesagt, ganz kreative Angelegenheit. Weil jede neue Situation und jeder neue Mensch in meinem Leben erfordert wieder diesen kreativen Prozess. Wie kann ich dem Gutes tun? Jeder hat andere Bedürfnisse, steht an einem anderen Punkt. Ich verleihe quasi dieser Botschaft, diesem Wort der Versöhnung, verleihe ich ein Gesicht. Ich bringe da einen Ausdruck durch mein Leben rein. Durch Worte, durch Taten, die dem anderen gut tun, die ihn aufbauen, die ihn zum Guten motivieren, vielleicht auch überführen in manchen Situationen. Das heißt ja in Römer 2 heißt es, dass Gott durch Güte Menschen zur Buße leitet. Also nicht durch den erhobenen Zeigefinger. Das Gesetz hat es nicht geschafft, konnte es nicht, weil das Fleisch einfach nicht zu erziehen geht. Es bleibt Gott fern. Es ist Gottes Güte, seine Gnade, die uns zur Umkehr gebracht hat. Dann kann es sein, dass dich Menschen verletzt haben. Und dann ist die Frage, willst du nachtragend sein? Ich habe mal in einem Seminar über Vergebung eben und auch in dem FIC-Kurs haben wir es auch gehabt. Haben wir dieses Bild gehabt, wenn man nachtragend ist, trägt man dem anderen was hinterher. Nämlich das, was er falsch gemacht hat, wo er mich verletzt hat. Ich trage es ihm hinterher und ich bin derjenige, der die Last trägt. Ich, der ich nachtragend bin, habe das Gewicht und es tut mir gar nicht gut. Gott ist auch nicht nachtragend. Es gibt irgendwo diesen Bibelvers, der sagt, wo Gottes Wort sagt, im Jesaja steht es, glaube ich, dass er unsere Sünden ins äußerste Meer wirft. Niemand kommt mehr dran. Und er gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Dann sollten wir das doch auch. Ja, das Fleisch, unser natürlicher Mensch, der ist nachtragend. Aber wir sind ja jetzt Kinder des Lichts, Botschafter an Christi Stadt. Und das ist ein Dienst mit eine Identität mit Würde und Exzellenz. Im Frauenwochenende hat die Sprecherin über Exzellenz gesprochen, die wir jetzt in unserem Leben haben. Und das ist wirklich wahr. Es ist göttlich, was er da in uns gelegt hat. Und wir haben diese Würde und Exzellenz, diesen in ganz ohne Bitterkeit, ohne beleidigt zu sein, ohne Unversöhnlichkeit, mit Menschen umzugehen. Das passt ja nicht. Unversöhnlichkeit passt ja nicht zu einem Menschen, der Würde hat und die Dinge gut macht. Es gibt keine Unverbesserlichen unter uns. Hast du das mal geglaubt? Also die oder die Person ist unverbesserlich, die wird sich hier wohl nie ändern. Das gibt es nicht. Wenn Christus in einem Menschen lebt, ist immer noch die Möglichkeit und Hoffnung und die besteht tatsächlich der Weg, dass dieser Mensch auch umkehrt. Und dazu sollte ich beitragen. Es gibt für jeden von uns Hoffnung. Und ich wünsche mir so eine, ja, man kann schon sagen, so eine Erweckung der Versöhnung in unserer Mitte. So eine Auferstehung der Hoffnung füreinander, da wo vielleicht Beziehungen festgefahren sind. Und in letzter Zeit bete ich öfter, dass Gott mir die Augen öffnet für die Schönheit meiner Geschwister, weil er hat in jeden etwas reingelegt. Und dass ich die Begabungen zum Beispiel in den Einzelnen erkennen kann, dass ich sehe, boah, kostbar, kostbar in Gottes Augen und auch in meinen Augen, weil Gott sie kostbar findet. Und ich möchte neu begeistert werden von meinen Geschwistern. Von Gott sowieso, aber von meinen Geschwistern auch, weil sie sind ein Werk des Herrn. Und diese Begeisterung, da birgt schon das Wort in sich. Wir brauchen Gottes Geist dazu, diese geistliche Sicht. Und dann können wir neu Feuer fangen füreinander und begeistert sein. Und das wird sich ganz praktisch äußern. Es wird sich in unserem Miteinander zeigen. Und so möchte ich ganz neu erfüllt werden vom Heiligen Geist, von Gottes Geist, erfüllt und motiviert. Ich will dir jetzt auch gar nicht mehr länger viel zu sagen. Ich wünsche mir, dass wir jetzt uns einfach eine Zeit nehmen, wo wir Personen und auch Situationen, für die wir scheinbar keine Energie mehr haben, weil sie vielleicht festgefahren sind oder entmutigend waren in der Vergangenheit, dass wir die nochmal zu Gott bringen und Gott bitten, dass er uns ganz neu erfüllt mit seiner Kraft des Geistes für diese Situation, für diese Menschen, um dann genau hier diesen Dienst der Versöhnung auszuüben. Da, wo uns Worte ausgegangen sind, da bitten wir ihn doch jetzt, das Wort der Versöhnung ganz neu in uns reinzulegen und aufbrechen zu lassen. Weil Gott ist ja noch lange nicht am Ende mit denen wir fertig zu sein scheinen, ja, wo wir nichts mehr sehen. Lass uns segnen und das Gute aussprechen über den Menschen, der uns Schwierigkeiten macht, den wir nicht verstehen, der uns verletzt hat. Gutes denken, Gutes meinen, Gutes wünschen. Vater, ich bringe dir jetzt uns, wie wir hier sitzen und stehen, und Herr, ich bete, dass du in unsere Herzen ganz neu in diese Flamme entfachst füreinander, weil du bist entflammt in Liebe uns gegenüber. Du liebst uns unendlich. Und bei dir gibt es nicht diese hoffnungslosen Fälle, auch wenn wir uns selber manchmal so sehen. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du endlos liebst und uns veränderst in dein Bild. Danke, dass du diese Geduld hast, die wir oft nicht haben. Danke, dass wir miteinander gehen dürfen, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft als auch kleine Gemeinschaften, als Zweierschaften oder wie auch immer, in unseren Familien, wo auch immer, dass wir Menschen des Friedens sein dürfen, weil du in uns wohnst. Du bist der Friedefürst. Du bist der Urheber jeden Friedens und Wohlergehens. Vielen Dank. Und es gibt dann auch noch die Möglichkeit, heute, dass du das Gespräch vielleicht einfach mit Geschwistern suchst oder mit jemand von der Leiterschaft, dass du, wenn du den Eindruck hast, es hilft dir, Dinge auszusprechen, damit du sie überwinden kannst. Oder hab auch Mut, vielleicht auf den einen oder anderen zuzugehen. Und du hast ein Wort der Ermutigung für irgendeine Person, ein Wort der Wertschätzung, der Versöhnung, wie auch immer.